Hallo, hier ist Bibletunes und eine weitere Episode der Staffel Fokus Israel mit Asaf Ze'evi.
Herzlich willkommen in Fokus Israel. Ich bin Asaf Ze'evi, israelischer Reiseleiter und Buchautor, unter anderem auch zum Nahostkonflikt. Nach 40 Tagen des Irankrieges begann der Waffenstillstand. Lasst uns erst zurückblicken. Ich weiß, Zahlen sind in einem Podcast eher öde, aber die Bilanz zeigt die Größenordnung dieses modernen Krieges und gibt uns eine gewisse Vorstellung. 8600 Alarme hat es in Israel gegeben, alle Regionen zusammengezählt. An der Spitze steht die Kleinstadt Kiryat Shmona an der libanesischen Grenze mit 224 Alarmen bis zum Waffenstillstand mit dem Iran. Nur, dass es ihn dort nicht gibt. Der Waffenstillstand galt für den Iran und der Krieg gegen die Hisbollah, Irans Arm im Libanon, ging weiter. Von diesen 224 Alarmen waren 14 wegen Raketen aus dem Iran, der Rest wegen Raketen und Drohnen aus dem Libanon. In Israels Zentrum, im Ballungsraum Tel Aviv, sieht es anders aus. Dort gab es rund 180 Mal Alarm und immer wegen Raketen aus dem Iran. Jerusalem war eine Ecke ruhiger mit 64 Alarmen. Mein Heimatort in Israel, am Hügelland über der Mittelmeerküste, war noch ruhiger. Dort gab es 27 Alarme. Die Gegend hat sich als eine der ruhigsten rumgesprochen, so dass mich zwei Musiker, die sonst in der Nähe vom Flughafen Tel Aviv wohnen, gefragt haben, ob sie ein paar Nächte in meinem Haus bleiben dürften, um Ruhe aufzutanken. Sie waren während der 40 Tage des Krieges nicht ortsgebunden. Sie sind ja Musiker und bis zum Waffenstillstand waren Versammlungen nur bis 50 Personen erlaubt. Konzerte lohnen sich also nicht. Am ruhigsten war es in Mizpe Ramon in der zentralen Wüste Negev. Mit nur einem Alarm bekam die Stadt das Image einer gechillten Oase in diesen 40 Tagen. Die Hotels waren dort ausgebucht. Woher weiß ich die Alarmzahlen in jedem Ort so genau? Es gibt mehrere Online-Rechner natürlich. Startup Nation eben. Die Kosten des israelischen Militärs für diese 40 Tage liegen bei 37 Milliarden Shekel. Umgerechnet sind es ca. 10 Milliarden Euro, also 250 Millionen Euro am Tag. Am teuersten sind die Munitionen, danach kommen die Flugstunden und dann die Reservediensttage. Es sind aber nur die direkten Militärkosten. Die Schäden, die Entschädigung und vor allem der Wirtschaftsausfall erreichen nochmals eine ähnliche Summe. Eine teure Sache. Wir haben viel gelernt. Zum Beispiel, dass die Luftwaffe verschiedene Abwehrsysteme für dieselben Raketen einsetzen kann. Manche sind super und zerfetzen die ankommenden Raketen noch außerhalb der Atmosphäre. Andere sind günstiger und leisten die Arbeit in viel geringerer Höhe. Das hört sich ganz anders an. Die Kosten sind unterschiedlich und leider auch die Treffsicherheit. Wir haben in diesem Krieg auch die iranischen Streuraketen kennengelernt. Anstelle von einem großen Sprengkopf von mehreren hundert Kilo trägt die Rakete viele kleine Bomben, Bömbchen also, die vielleicht so 2,5 Kilo wiegen. Sie sind viel weniger schädlich, weil kein Gebäude fällt, aber man muss mit 8, 10 oder 12 Einschlagstellen klarkommen. Auf einmal muss eine Stadt oder die Feuerwehr 8, 10 oder 12 Teams rausschicken. Man braucht viel mehr Elektriker und Aufräumteams. Das Leben in einer solchen merkwürdigen Realität geht aber weiter und wird von ihr natürlich geprägt. Ich erzähle ein paar Beispiele aus meinen eigenen Kreisen. Eine vegane Freundin, die normalerweise viel Hülsenfrüchte isst, erzählte mir, wie sie ihre Ernährung umstellen musste, aus Rücksicht auf die Nachbarn in den gemeinsamen Schutzräumen auf dem Stockwerk. Und manchmal lassen sich unvergesslich peinliche Momente trotzdem nicht vermeiden. Wer nicht verstanden hat, was ich meine, soll Hülsenfrüchte essen. Man entwickelt neue Gewohnheiten nach einer neuen Logik. Wenn es eine Vorwarnung gibt, sind es Raketen aus dem Iran. Dann läuft man gemütlich in Hausschuhen zum Schutzraum. Bei Raketen aus dem Libanon gibt es keine Vorwarnung, sondern direkt einen Alarm. Es ist zu nah und die Flugzeit ist zu kurz. Darum rennt man lieber mit den Hausschuhen in der Hand, barfuß, um weniger zu stolpern. Ich kenne einen jungen Erwachsenen, der Mathematiker ist. Nach seiner Rechnung sind die Chancen, von einer Rakete getroffen zu werden, so gering, dass er sich die Mühe spart, in den Schutzraum zu gehen. Einer meiner Neffen argumentiert ähnlich.
Mir wird eh nichts passieren.
Er ist kein Mathematiker, sondern Teenager. Das Synapsenfasching in seinem pubertierenden Gehirn entwickelte bei ihm eine Raketenresistenz, zumindest in seinem Kopf. Bei Alarm geht er demonstrativ raus aus dem Schutzraum, während die Eltern irgendwo schon leicht hoffen, dass etwas, ja, unschädlich, aber nah genug zum Sohn einschlägt, damit er aus dem jugendlichen Übermut wachgerüttelt wird. Als der Waffenstillstand kam, waren die meisten der fast 3 Millionen Schüler und Schülerinnen in Israel eher traurig, dass die Pessachferien doch nicht gleich in die Sommerferien übergegangen sind. Als ich eine 11-jährige Nichte gefragt habe, ob sie über die Rückkehr zur Schule traurig ist, sagte sie, sie wäre eher traurig, dass die Schule nicht von einer Rakete getroffen wurde. Tja, die Kriegsrealität bringt die Leute auf neue Gedanken und Ideen oder vielleicht alte Gedanken in neuer Form. Insgesamt schickte der Iran 600 Raketen und 200 Drohnen nach Israel in diesen 40 Tagen. Das hört sich nach viel an, aber in dieser Zeit flog die israelische Luftwaffe über 8.500 Einsätze im Iran und warf über 18.000 Munitionen gegen 4.000 Ziele ab. Die amerikanische Air Force flog eine ähnliche Zahl von Einsätzen. Der Iran ist fast ohne Luftabwehrsysteme, ohne seine Marine, ohne 90% der Militärindustriestätten und ohne 2000 Kommando- und Kontrollzentren von Militär, Revolutionsgarden und Polizei geblieben. Und trotzdem konnte das Ayatollah-Regime bis jetzt überleben. Es ist schwächer denn je, leidet unter inneren Machtkämpfen und hat Angst vor der Erneuerung von Protesten. Die israelische Aufklärung verfolgt die Machtkämpfe ziemlich genau. Das schilderte zum Beispiel Kabinettmitglied Avi Dichter. Diese Aussage würde ich schon Glauben schenken. Das beste Zeichen für Angst vor Protesten ist die Tatsache, dass der von Israel getötete oberste Führer Khamenei immer noch nicht beerdigt wurde. Die islamische Regel schreibt die Bestattung innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Tod. Eine Verschiebung braucht gute Erklärungen. Und es gibt gute Erklärungen. Beerdigungen waren im Iran schon einige Male Bühne für politische Proteste und Unruhen. Und Khamenei hatte für genug negative Sentimente im Volk gesorgt. Außerdem wird seine Beerdigung eine starke Symbolwirkung haben. Wer bestattet ihn? Oder besser gefragt, wer zeigt sich dabei als sein Nachfolger? Sein Sohn ist es formal, aber er scheint noch nicht so weit zu sein. Für jeden, der ein Endfazit ziehen will, würde ich raten, Geduld. Es ist noch zu früh. Die Zukunft des Regimes ist noch offen. Ob, wann und in welcher Form das Ayatollah-Regime zu seinem Ende kommt, weiß niemand. Solange es nicht passiert, würden Israels Ziele in diesem Krieg nicht erreicht. Und Israel und die Region bleiben mit ihrem Problem. Das ist meine eigene Meinung, aber das sage nicht nur ich. Das sagt zum Beispiel Kabinettmitglied Avi Dichter, den wir eben erwähnt haben. Früher leitete er den Shabak, das israelische Inlandsgeheimdienst. Das sagt auch Dedi Barnea, der aktuelle Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad. Und das sagt auch das saudische Königshaus, wenn seine Vertreter Interviews geben. Die Golfstaaten, angeführt von Saudi-Arabien, verlangten von Trump hinter den Kulissen: Finish them, höre nicht auf, bis das Ayatollah-Regime stürzt. Das sollte der Kronprinz Saudi-Arabiens Mohammed bin Salman Trump persönlich gesagt haben. Alle in der Region wissen, ohne einen Regimewechsel kriegen sie nach diesem Krieg einen verletzten und rachsüchtigen Iran. Die Amerikaner werden nach dem Krieg heimgehen. Alle anderen bleiben in der Region mit diesem Nachbarn vor der Haustür. Und kommt der Krieg wirklich zu Ende? Auch das steht noch offen. Mit der Rückkehr zum Kampf drohen die Amerikaner. Es scheint aber insgesamt mehr wie eine Keule in der Hand zu sein als eine wahrscheinliche Option. In der letzten Episode haben wir von der israelischen Angst gesprochen, Trump würde den Krieg, vor allem wegen dem Ölpreis, vorzeitig beenden. Genau das ist passiert. Der politische Preis für den Krieg scheint höher geworden zu sein als sein Nutzen. Ob es wirklich so ist und ob man Ölpreise und innenpolitischen Druck wirklich auf derselben Skala messen kann wie die Gefahr, die von einem nuklearen Iran ausgeht, ist eine andere Frage. Wie viele habe auch ich versucht, in Trumps Kopf einzutauchen und heile wieder rauszukommen. Seine Aussagen sind widersprüchlich und verwirrend, aber er hat schon seine Logik. Und nach dieser Logik sollte der Krieg möglichst bald endgültig beendet werden. Darum rechnet man in Israel eher mit einem baldigen Abkommen. Ob es die Giftzähne der Schlange wirklich ziehen würde, wird sich noch zeigen. Was genau die Giftzähne sind, das hängt davon ab, wen man fragt. Für die Amerikaner scheint es das angereicherte Uranium zu sein und die künftige Anreicherung. Dazu ist auch die Straße von Hormuz gekommen. Die Iraner sprachen schon Jahrzehnte über das Potenzial der Kontrolle dieser Straße. Aber zum ersten Mal trieb sie dieser Krieg dazu, das Potenzial auszuschöpfen. Aus dem iranischen Regime hört man Stimmen, die sagen, dass Hormuz den Iran mehr Stärke bringt als das Atom- oder das Raketenprogramm. Niemand will sich mit ihnen anlegen, wenn sie so einfach und so effizient der Weltwirtschaft schaden können. Wir gratulieren Sie zu dieser Entdeckung. Wenn man die Israelis fragt, gehören auch die Proxy zu den Giftzähnen. Und da passiert gerade recht viel. Lasst uns genauer hinschauen. Der Iran wollte den Waffenstillstand mit den Amerikanern und Israelis nur dann, wenn die israelischen Waffen auch im Libanon stillstehen. Die Israelis bestanden auf die Trennung und die Amerikaner konnten sie am Ende durchsetzen. Aber dann konnten die Amerikaner noch etwas durchsetzen, was Israel nicht wirklich wollte. Einen Waffenstillstand im Libanon. Ich wiederhole, erst kein Waffenstillstand im Libanon und dann doch einen Waffenstillstand im Libanon. Warum? Im Libanon wird eine politische Lösung gesucht. Unter uns, militärisch wäre es vielleicht auch möglich, die Hisbollah zu zerschlagen, aber es würde bedeuten, dass Israel den gesamten Libanon einnehmen müsste und die Hisbollah systematisch und überall bekämpfen, wo es ist. Realistisch ist das nicht. Die amerikanische Idee ist es, einen Waffenstillstand zu bringen, der als eine Leistung der libanesischen Regierung aussieht und nicht des Irans. Damit wird der Libanon vom iranischen Einmischen geschützt. Und nicht weniger wichtig, die libanesische Regierung wird wie ein echter Spieler auftreten. Ja, die libanesische Regierung ist schwach und nicht überall regierfähig, aber mit den USA hinter sich kann sie Israel dahin bringen, wo die Hisbollah es nie konnte. Die libanesische Regierung ist vielleicht nicht der Wunschpartner Israels. Nicht, weil sie böse ist, sondern weil man sich auf ihre Fähigkeit nicht verlassen kann. Aber sie ist die beste libanesische Regierung, die Israel hätte wünschen können. Sie ist bereit, gegen den Willen der Hisbollah zu handeln. Das muss man anerkennen. Sie riskieren nicht weniger als einen Bürgerkrieg. Und sie ist so mutig, dass sie direkte Verhandlungen mit Israel möchte. Selbst wenn die Israelis im Voraus sagen, dass sie einen echten Friedensvertrag zwischen den beiden Staaten als Ziel setzen. Frieden mit Israel ist in den arabischen Ländern keine kleine Sache. Die Öffentlichkeit verträgt die Idee eher nicht und man bietet innenpolitisch sofort viel Angriffsfläche. Während der Aufnahme dieser Episode ist es noch nicht so weit. Noch gibt es keinen Waffenstillstand im Libanon, während ich hier rede. Aber die Chancen stehen hoch, dass es so weit sein wird, noch bevor diese Episode online geht. Der Weg zu einem Friedensvertrag wäre danach noch lang, schwierig und ohne garantierten Erfolg. Aber immerhin sprechen beide Staaten miteinander, was eine historische Ausnahme ist. Im Gelände selbst hat Israel schnell wieder Fakten geschaffen. Inzwischen wurden 20 libanesische Grenzdörfer zerstört. Als man verstanden hat, dass ein Waffenstillstand wahrscheinlich bald kommen wird, hat die Armee Bulldozer sogar von privaten Firmen zusätzlich zu den eigenen geholt, um schneller mit dem Abriss der Häuser voranzukommen. Ziel ist die Vermeidung vom nächsten 7. Oktober, bei dem diese Dörfer als Vorposten für einen Überfall genutzt werden. Eben der Plan der Hisbollah. Und wenn wir schon auf den 7. Oktober zurückblicken, lasst uns kurz nach Gaza blicken, wo der inzwischen 2,5-jährige Krieg begonnen hat. Gaza ist im Schatten des Irans fast in Vergessenheit geraten. Dort stagniert die Situation. Das palästinensische Verwaltungskomitee, die Technokratenregierung also, arbeitet immer noch von Ägypten aus. Oder sie sitzt dort, besser gesagt, weil richtig arbeiten kann sie nicht. Sie kann nicht arbeiten, weil die Hamas Gaza nach wie vor faktisch kontrolliert. Zumindest in den knapp 50% des Streifens, wo die gesamte Bevölkerung ist und Israel nicht präsent ist. Von der Hamas aus kann sich die Technokratenregierung um Wasser und Müllabfuhr kümmern. Solange sie sich nicht entwaffnet, ist es doch gut. Und in dieser Sackgasse steckt man. Die Hamas lehnt die Entwaffnung ab und es kommt nicht vorwärts. Auch von den Geldern, die der Board of Peace zum Wiederaufbau bringen wollte, ist bis jetzt nur ein Bruchteil angekommen. Vielleicht hat Trump wieder Kapazitäten für Gaza, wenn er im Iran fertig ist. Vielleicht aber auch nicht. Für Israel ist es nicht schön zu wissen, dass Gaza weiterhin in den Händen der Hamas ist. Aber die Gefahr, die von diesem Gaza ausgeht, ist gering genug, dass man damit leben kann. Zum Schluss sollten wir auf die anderen palästinensisch bewohnten Gebiete schauen, das Westjordanland bzw. Judäa und Samarien. Der 7. Oktober hat schon für militantere Positionen unter Israelis generell gesorgt. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Unter manchen ultraradikalen Siedlern ist es mehr als nur eine theoretische Einstellung. Sie verfolgen eine militante Linie und üben Gewalt an Palästinensern aus. Wir haben hier im Fokus Israel einige Male darüber gesprochen. Ich beobachte eine Zunahme dieses Phänomens und halte es für ein wichtiges Thema. Es wird immer wichtiger, weil es immer mehr internationale Aufmerksamkeit bekommt, bis zu den höchsten Ebenen. Neulich sprach darüber auch der deutsche Bundeskanzler Merz. Seine Warnung, es dürfte nicht zur Annektierung de facto kommen, kommentiere ich nur kurz mit dem Hinweis, das ist schon längst passiert, für meine Begriffe schon in den 1980er Jahren. Ob die israelische Annektierung de facto in Judäa und Samarien bzw. im Westjordanland gut oder ungut ist, nützlich oder schädlich, kann man lang und sehr unterschiedlich diskutieren. Aber der Kritik an Gewalt von radikalen Siedlern möchte ich mich anschließen. Ich möchte nochmals betonen, es leben rund 500.000 Israelis in Siedlungen. Mit jüdischen Stadtteilen in Ostjerusalem sind es schon fast 1 Million. Von diesen sind die meisten mit Abstand gesetzestreue, friedliche Menschen. Aber was als eine Randerscheinung angefangen hat, nimmt zu. Es sind fast ausschließlich Jugendliche bis junge Erwachsene, die an Gewaltakten teilnehmen. Und es werden immer mehr. Sie überfallen palästinensische Häuser und Felder und schlagen Menschen mit Stöcken und Steinen. Es kam bereits mehrmals sogar zu Toten. Und es kann in ein Pogrom ausarten. Ihr Ziel ist die Vertreibung der Araber, letzten Endes vom ganzen Land. Es ist nichts anderes als Terror und müsste entsprechend bekämpft werden. Stattdessen bekommt diese Bewegung, Hügeljugend nennt man sie, Rückenwind von zwei ultranationalistischen Ministern, die für Recht und Ordnung ausgerechnet in diesen Gebieten zuständig sind. Die Gefahr ist doppelt. Einerseits die Gewalt an sich. Andererseits gefährdet die Hügeljugend auch die israelische Demokratie. Sie sehen sich als dem Staat Israel nicht verpflichtet und erkennen die Legitimation von Gesetzen, Polizei, Militär und Gericht nicht an. Sie wollen einen Religionsstaat und keine westliche Demokratie. Die Gewalt gefährdet an erster Stelle Palästinenser, aber auch das Siedlungswerk. Das verstehen auch manche in Siedlerkreisen und zum ersten Mal gibt es eine öffentliche Siedlerbewegung gegen die Hügeljugend und ihre Gewalt. In letzter Zeit wird es innerisraelisch immer mehr zum öffentlichen Thema, aber noch ist Israel da nicht erwacht. Zurück zum Gesamtbild. Israel ist aktuell wieder im Alltag. Es gibt praktisch keine Einschränkungen mehr und nur unmittelbar an der libanesischen Grenze gibt es noch Alarm und auch da wird wieder Ruhe erwartet, wahrscheinlich schon bevor ihr diese Episode hört. Und der Nahost steht vor neuen, großen und guten Chancen. Es bleibt spannend und wie immer, bei wichtigen Entwicklungen melden wir uns wieder.